Bis vor 2 Minuten wusste ich noch nicht, wo ich mein Manuskript ablegen soll. Weil das schöne Pult, was hier immer stand, das hat die Band Frameless mitgenommen, weil das auch ihnen gehörte. Aber wir haben ein paar Leute hier, die seit ein paar Tagen hier einen wahnsinnig guten Job machen. Das sind die Techniker Licht, Ton, Sound und ich finde, das ist einen fetten Applaus wert. Und hier hinter der Bühne ist das der Markus, der immer dafür sorgt, dass wir alle alles bekommen, was wir brauchen. Markus, vielen, vielen Dank dir. Ich möchte euch heute von einem Typ erzählen, der sich voll auf Jesus eingelassen hat, der ganze Sache mit Jesus gemacht hat. Ein Typ, das ist so ein ganz oder gar nicht Typ, so ein Hop oder Top und in diesem Fall eben ganz, keine halben Sachen, das ist überhaupt nicht sein Ding. Er hat sich voll reingehängt. Er ist Jesus begegnet, mitten im Alltag. Das ist übrigens der Ort, wo man Jesus häufig begegnen kann, mitten im Alltag. Auf dem Badentreff auch, aber eben auch in deinem Alltag. Da ist er auch. Und dieser Typ hat Jesus getroffen, mitten im Leben und hat sich auf ihn eingelassen und ist mit ihm losgezogen. Und er hat alles verlassen. Seine Familie, seine Freunde, hat seinen Beruf hinter sich gelassen und er hat krasse Sachen mit Jesus erlebt. Der hat Wunder erlebt, der hat Heilung erlebt, der hat sogar Totenauferweckung erlebt. Und dann war so die erste Euphorie vorbei und der Alltag ist eingekehrt. Neben all diesen unterschiedlichen Erfahrungen, die er mit Jesus gemacht hat, kam plötzlich so ein komisches Gefühl in ihn. Manche Fragen wurden plötzlich laut. Welche Perspektive hat das Ganze eigentlich? Wo führt das hin? Was ist das Ziel? Und dann fängt er an, eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufzustellen. Vielleicht kennt ihr diese Frage, was habe ich eigentlich davon? Wie hoch ist der Gewinn? Lohnt sich der Einsatz? Wann ist Zahltag? Der Typ, Petrus heißt er, der Typ, der fragt Jesus das mitten ins Gesicht. Der fragt Jesus ganz direkt. Ich finde das super, aber irgendwie auch unverschämt. Das gehört sich doch nicht. Ich finde es klasse, dass Jesus das zulässt und dass Petrus das macht, Jesus mitten ins Gesicht zu fragen. Hör mal, Jesus, wie sieht denn das eigentlich aus? Petrus fragt, wie ist das nun mit uns? Wir haben doch alles aufgegeben und sind mit dir gegangen. Was bekommen wir denn jetzt dafür? Und das finde ich das Geniale an der Bibel, dass die Bibel kein rosarotes Märchenbuch ist, wo lauter so Storys drin stehen, die nichts mit dem Leben zu tun haben, sondern dass da das echte, volle, pralle Leben drin ist. Da wird nichts beschönigt. Lies die Bibel, das kann ich dir nur empfehlen, das beste Buch, was ich kenne. Lies das Lukas-Evangelium, Johannes-Evangelium, aber lies. Mach dich mal vertraut mit den Geschichten, steig da mal ein. Das muss man sich mal trauen, solche Fragen zu stellen. Ich frage mich das manchmal, warum trauen wir uns das eigentlich so selten? Warum trauen wir das, uns so selten ehrlich zu werden vor Gott? Vielleicht, weil wir meinen, dass wir uns benehmen müssten? Ich hatte mal so eine krasse Erfahrung, ich hatte einen Unfall in Frankreich, da habe ich mir das ganze Gesicht eingeschlagen, so mit Jochbeinbruch, war ein Fahrradunfall und dann bin ich ins Krankenhaus gekommen, war da 14 Tage und in diesem Krankenhaus, da war mein Gebetsleben sehr intensiv. Aber es war geprägt von dem Dank an Gott. Danke Gott, dass ich noch ins super Krankenhaus gekommen bin, hier nach Freiburg, wo Gesichtschirurgie echt eine große Nummer ist. Danke Gott, dass du mich bewahrt hast, dass nichts Schlimmeres passiert ist und so weiter und so fort. Ihr kennt vielleicht solche Gebete. Und 3 Tage nach der Operation bin ich morgens aufgewacht und habe so ein komisches Ziehen im Gesicht gehabt. Ich hatte so ein Gesicht, eine fette Entzündung. Und da platzte das alles nur so aus mir raus. Da habe ich Gott das alles vor die Füße geschmissen und gesagt, ich verstehe das überhaupt nicht, warum ich überhaupt den Unfall hatte, warum ich hier im Krankenhaus rumlungern muss. Und habe ich Gott so richtig alles vor die Füße geworfen, was mir nicht passt und was ich nicht verstehe. Und danach hatte ich den Eindruck, dass Gott ein Lächeln im Gesicht hat. Mir seine Hand um die Schulter legt und sagt, Klaus, ich freue mich so dermaßen, dass du endlich ehrlich wirst. Dass du mir nicht dieses ganze fromme Gedöns vorlegst, was doch nicht aus deinem Herzen kommt. Sei doch ehrlich. Wenn ihr selber euch noch nicht traut oder keine Worte findet, mit Gott ehrlich zu werden, dann lest die Psalmen. Da wird Klartext gesprochen. Ehrlich werden vor Gott. Trau dich, vor Gott ehrlich zu sein. Ihm zu sagen, was dich bewegt. Auch zu fragen, wenn dich das wirklich interessiert, zu fragen, was habe ich denn davon, mit dir zu leben? Nur weil sich das um Glaubensdinge handelt, müssen wir doch nicht so tun, als dürfte man diese Frage nicht stellen. Da muss doch am Ende auch was bei rauskommen. Und ich würde das sogar auf die Spitze treiben. Wenn der Glaube an Jesus Christus für dich in deinem Leben keinen Mehrwert hat, brauchst du ihn nicht. Wenn der Glaube dein Leben nicht verändert, wenn sich da nichts tut in deinem Leben, wozu dann das Ganze? Aber ich möchte auch daran erinnern, die Beziehung zu Jesus vollzieht sich nicht im Denken, nicht im drüber nachdenken, das ist Theorie, sondern in der Praxis. Wenn du wissen willst, was am Ende für dich dabei rausspringt, dann musst du den Sprung wagen auf diesen Jesus zu. Dann musst du ganze Sache mit Jesus machen, wie dieser Typ. Und manche von euch haben ja auch gestern damit angefangen oder sind neu durchgestartet, ganze Sache mit Jesus zu machen. Petrus fragt, Jesus antwortet. Jesus antwortet, das sollt ihr wissen, jeder, der sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern, seine Kinder oder seinen Besitz zurücklässt, um mir zu folgen, der wird schon hier alles hundertfach zurückerhalten. Häuser, Geschwister, Eltern, Kinder und Besitz. Und all dieses wird ihm, wenn auch mitten unter Verfolgung, hier auf dieser Erde gehören. Und außerdem in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Da sagt noch mal einer, der christliche Glaube wäre eine Jenseitsvertröstung. Hier auf dieser Erde. Meine eigene Lebensgeschichte ist genau dieser Text. Ich habe das erlebt. Ich habe nach 10 Jahren mit der Schule aufgehört, weil ich einfach genug von dem Ganzen hatte. Mein Credo war, ich bin ja noch jung, mir steht die Welt offen, ich kann noch alles machen. Bloß keine Festlegung, ich bin ja noch jung. Und gleichzeitig habe ich Gott gefragt, Gott, ich wüsste ja ganz gerne, was du für mein Leben willst. Welche Idee du für mein Leben hast. Was willst du, dass ich mit meinem Leben anfange? Und dann, am Freitag, den 18. September 1992, das ist mein Geburtstag, schlage ich das Losungsheft auf von der Herrnhuter Losung. Da sind immer so ausgewählte Bibeltexte für den Tag dabei. Und da steht wortwörtlich, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende und predigen, was ich dir gebiete. Wump. Tja, und nun? Theorie oder Praxis? Was kann ich denn dafür, dass die da den Text aussuchen? Welcher Zusammenhang soll denn das sein? Redet Gott so zu mir? Und ich habe mich gefragt, kann ich auf der einen Seite Gott in den Ohren liegen mit der Frage, was willst du denn für mein Leben? Und auf der anderen Seite, wenn ich sowas wie eine Antwort bekomme, sagen, oh nee, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Können wir nochmal Reset drücken, nochmal anders? Und nach vielen Gesprächen und Begegnungen und Gebeten und Auseinandersetzungen mit Freunden und Leuten, die mir wichtig sind, habe ich gemerkt und für mich entschieden, das ist meine Berufung. Ich nehme dieses Wort als Wort des lebendigen Gottes, gesprochen aus seiner Ewigkeit, in meine Welt. Irgendwann war mir klar, ich bin damit wirklich persönlich gemeint. Ich soll predigen. Und jetzt stehe ich hier, Badentreff 2.11, ein paar Jahre später, und predige, was Gott mir aufträgt. Ich sage weiter, was aus Gottes Welt in diese Welt hinein soll. Das mit dem Jungen hat sich mittlerweile auf biologische Weise geklärt. Aber der Auftrag steht bis heute. Und die Kosten-Nutzen-Rechnung, was habe ich jetzt davon? Ich habe meine norddeutsche Heimat hinter mir gelassen, meine Freunde, meine Familie. Ich habe meinen bisherigen Beruf aufgegeben. Und was hat's gebracht? Häuser. Tatsächlich. Ich habe auf der ganzen Welt Häuser. Ich sehe vielleicht gar nicht so wohlhabend aus, aber es ist so. Ich habe das ganz krass in Südafrika erlebt. Ich war noch nie zuvor da. Und in Tigerberg, das ist in der Nähe von Kapstadt, da hat mich der Martin in sein Haus aufgenommen, hat mir den Haustürschlüssel gegeben und gesagt, fühl dich wie zu Hause. Du gehörst hierher. Und das war auch mein Gefühl. Ich hatte Zugang zu seinem Haus, zu jedem Raum. Und ich habe durch Jesus Christus auf der ganzen Welt Plätze, die mir ein Zuhause anbieten. Ihr müsst das mal ausprobieren. Es ist wirklich so. Ich habe das in Peru erlebt, ich habe das in Deutschland erlebt. Ich wüsste, wenn ich kein Dach mehr über dem Kopf habe, ich wüsste sofort 20 Familien, die mich sofort aufnehmen würden. Häuser. Geschwister. Es gibt so ein schönes T-Shirt, das heißt, ich habe mehr Geschwister als du Freunde. Ja. Ich habe tatsächlich Geschwister. Den Albrecht, den kennt ihr ja auch, oder den Matthias, den Jochen, den Rainer. Ich könnte unendlich viele Namen. Menschen, die mir zu echten Geschwistern geworden sind, in Jesus Christus. Marc, Dieter, Anke, Heike, Thomas. Ich könnte aufzählen bis dahin aus. Und viele von euch könnten das auch. Geschwister, die mir so nah sind wie mein eigenes Blut. Eltern. Die Verheißung ist Eltern. Vielleicht denkst du, ich habe zwei, das reicht, oder ein, das reicht mir völlig aus. Ich habe Eltern gefunden in Jesus Christus. Menschen, die wie Vater und Mutter für mich sind. Helmut und Ingrid, Sigrid und Elisabeth, May und Albert. Eltern in vielen Teilen der Welt, in Deutschland, in Kanada. Menschen, die für mich Vater und Mutter geworden sind. Denen ich auch genauso am Herzen liege, als wäre ich ihr eigenes Kind. Kinder. Wer will schon 1000 Kinder haben, denkt man vielleicht. Aber ich freue mich, dass das in Jesus Christus möglich ist. Dass auf so einem Badentreff wie hier, auf Freizeiten, auf Schulungen, auf Maßnahmen, Menschen anfangen, mit diesem Jesus Christus zu leben und damit Kinder Gottes werden. Und irgendwie dann auch meine. Dass ich merke, wie ich mit meinem Herzblut da dranhänge, wenn ich mit jemandem zusammen dieses Gebet gesprochen habe. Dass es für mich wie ein Sohn, wie eine Tochter ist. Dass ich daran interessiert bin, wie dieser Lebensweg weitergeht. Besitz. Alles, was ich brauche, ganz ehrlich. Ich habe noch viele Wünsche, keine Frage, aber ich habe, wenn ich ehrlich bin, alles, was ich brauche in Jesus Christus. Und das sind bisher nur die Äußerlichkeiten. Das sind nur die äußerlich sichtbaren Sachen. Wenn du dich auf Jesus einlässt, verändert es definitiv dein Leben. Nicht nur außen, auch innen, vor allem auch innen. Du weißt dann, wofür du lebst. Das ist eine große Frage. Ich weiß nicht, wer von euch damit schon durch ist oder wer diese Frage gerade bewegt. Was ist eigentlich der Sinn meines Lebens? Du wirst die Antwort bei Jesus finden. Ich kann sie dir nicht geben, weil sie anders, meine Antwort anders ist als deine. Aber ich weiß, dass du die Antwort auf den Sinn in deinem Leben bei Jesus Christus findest. Ich lebe nicht mehr dafür, dass ich mir selber einen großen Namen machen muss. Ich lebe nicht mehr auf eigene Rechnung. Ich muss auch nicht mehr die Zeit meines Lebens ausquetschen wie eine Zitrone, alles mitnehmen. Weil ich weiß, dass ich noch eine Ewigkeit Zeit habe. Das ist total entspannt, so leben zu können. Ich weiß, dass Jesus mich im Blick hat. Dass er mir alles gibt, was ich zum Leben wirklich brauche. Dass er sieht, was ich brauche. Manchmal geht mir das nicht schnell genug. Aber wenn ich Geduld habe und warte, dann passiert etwas, was ich vielleicht nie erwartet hätte. Gott erfüllt meine Wünsche mehr, als ich erhofft hatte. Oft auch ganz anders, aber besser. Ich habe das Vertrauen, dass Gott mit mir zu seinem Ziel kommt. Das sieht vielleicht anders aus als mein Ziel manchmal, aber er kommt mit mir, er kommt mit dir an sein Ziel für dein Leben. Du musst nicht dauernd um Anerkennung kämpfen, weil du in Gottes Augen wertvoll bist. Das kann eine Grundhaltung in deinem Leben werden, dass du in Jesus Christus ruhen musst, dass du nicht mehr davon abhängig bist, was andere über dich sagen. Sondern deinen Wert bekommst aus dem liebenden Herzen Gottes. Dann kannst du offen werden für andere. Musst nicht in Konkurrenz zu dem anderen stehen, immer die Ellbogen ausfahren, sondern kannst von anderen lernen, kannst mit anderen teilen. Und außerdem in der zukünftigen Welt das ewige Leben. So steht das da. In der zukünftigen Welt das ewige Leben. Da kommt noch was. Jetzt würde ich gerne in eure Köpfe gucken, Ewigkeit, was du dir darunter vorstellst. Ich weiß das nicht genau, was in deinem Kopf vorgeht. Vielleicht hältst du die Ewigkeit für eine ganz, 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 ganz lange Zeit. Ja, das wäre was. Ewigkeit, ganz, 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 ganz langweilig. Den ganzen Tag auf der Wolke sitzen, Harfe spielen. Wer will das? Auf so eine Ewigkeit kann ich total verzichten. Aber der große Irrtum ist, dass Ewigkeit eine Zeitangabe wäre, die man messen kann. Ewig und drei Tage, was soll denn das sein? Von Ewigkeit zu Ewigkeit, ja, wo links, rechts, wie denn? Ewigkeit ist keine Zeitangabe. Ewigkeit heißt nicht ganz, 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 ganz lang. Ewigkeit heißt ganz, 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 kannst du fortsetzen? Gut. Verstehst du? Ewigkeit ist eine Qualitätsangabe. Keine Zeitangabe, ein Qualitätsbegriff. Und Gott lädt dich ein, mit ihm diese Ewigkeit, diese neue Qualität in dein Leben zu bekommen. Er lädt dich ein, mit ihm diese Ewigkeit zu verbringen. Das ist Gottes Ziel für dein Leben. Ich lebe und ihr Ihr sollt auch leben. Das ist das, was Gott sagt. Gottes Ziel für dein Leben, über deinem Leben soll irgendwann mal stehen, sie lebt. Er lebt und nicht sie war einmal oder er war einmal. Und Ewigkeit fängt nicht irgendwann mal an, am Sankt-Nimmerleins-Tag. Ewigkeit kann schon hier für dich anfangen. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben. Wenn man nicht auf ihn hört, der wird nie zum Leben gelangen. Du kannst noch so vital dein irdisches Dasein gestalten. Das ist in Gottes Augen kein Leben. Auch wenn das quicklebendig aussieht. Wer an den Sohn glaubt aber, der hat jetzt schon das ewige Leben. Manche von euch haben gestern dieses Gebet genommen, haben festgemacht bei Jesus und haben einen ersten Schritt gemacht, einen Einstieg in diese Ewigkeit, haben Verwandlung erlebt. Und das ist ein fortschreitender Prozess. Das passiert immer weiter. Und ich lade dich ein, wir feiern heute das Abendmahl. Nimm das als Einstieg in die Ewigkeit, ganz bewusst Jesu Leib und Blut in dich aufzunehmen und zu sagen, Jesus, ich möchte mit dir leben. Du sollst in mir leben. Du sollst in mir zur Entfaltung kommen. Ewigkeit, das ist ein Leben, das sich lohnt. Ein Leben, das eine ganz neue Qualität hat. Und ich bin davon überzeugt, dass jeder von uns, dass du eine Sehnsucht nach dieser Ewigkeit, nach dieser Qualität in deinem Leben hast. Jeder von uns hat das. Und jeder von uns versucht, diese Sehnsucht irgendwie zu stillen. Und du kennst viele von deinen Versuchen, diese Sehnsucht, diesen Hunger nach Leben zu stillen. Wirklich stillen kann ihn nur Christus. Gott hat diese Sehnsucht in dein Leben hineingelegt und nur er kann sie stillen. Diese Sehnsucht, die zeigt an, wo du herkommst, aus Gottes Welt und wo du hingehörst. In Gottes Welt, in Gottes Ewigkeit. Nur Gott kann diese Sehnsucht stillen. Und ich bitte euch eindringlich, gebt euch nicht mit weniger zufrieden. Ich erlebe so viele junge Leute, die sich so früh zufrieden geben. Die sagen, ach, passt schon, mehr brauche ich nicht. Kennt ihr Miraculix? Ja? Also nicht dieses Spaghetti-Gericht, sondern der Typ mit dem langen Bart bei Asterix und Obelix. Der steht immer an so einem riesigen Kessel. Und wenn die Römer kommen, dann gibt's ordentlich Haue. Aber die Gallier, die müssen sich vorher immer stärken. Da gibt's diesen Zaubertrank, dieser riesige Bottich. Und dann kommen alle mit ihren Fläschchen, nur Obelix, der kriegt nichts. Der ist als Kind da mal reingefallen und das hält für sein ganzes Leben an. Wisst ihr, Gott ist wie Miraculix. Ja, nicht der Bart, aber die Kelle. Der kommt da an mit dieser riesigen Kelle. Das ist vielleicht eine verrückte Vorstellung, aber Gott steht da mit einer riesigen Suppenkelle und er möchte gerne geben. Gott gibt so gerne. Er will uns mit seiner Fülle beschenken. Ich bin gekommen, um euch Leben zu bringen, Leben im Überfluss. Und wir kommen mit unserem Teelöffelchen und sagen, danke, reicht schon. Wisst ihr, was passiert, wenn man so eine 2 Liter Suppenkelle auf so einen Teelöffel gießt? Der ist nicht mal halb voll. Von dem Schwung, dass das Wasser mitbringt, ist der Löffel nicht mal halb voll. Und damit geben wir uns zufrieden. Einmal im Jahr auf dem Badentreff das Gefühl oder die Gegenwart Gottes gespürt zu haben, das reicht doch wieder für ein Jahr. Und dann suchen wir Tankstellen in unserem Leben. Wir sind doch keine Autos. Gott möchte uns viel mehr geben. Denk groß von Gott. Denkt nicht so zögerlich und denkt, oh, damit kann ich ihn nicht belasten. Denkt groß von Gott. Nehmt euch ein Beispiel an Obelix. Ich glaube manchmal, Obelix ist der Einzige, der das verstanden hat. Ja, vielleicht ist das überhaupt die einzige angemessene Form, mit der Liebe Gottes umzugehen. Wir brauchen keine großen Vorträge oder Predigten. Was wir brauchen, ist ein langes Bad. Ein langes Bad in der Liebe Gottes. Ich weiß nicht, ob du gerne badest. Bei ein paar Leuten hatte ich gestern da im Pool so den Eindruck schon. Wenn ihr eine zu Hause habt, steig heute Abend in die Badewanne. Bei dem Dreck, den man so angesammelt hat, kann das sowieso nötig sein. Steig heute Abend in die Badewanne und mach dir das bewusst. Ich bade in der Liebe Gottes und saug das auf, dass diese ganze Wärme dich umschließt. Wenn du danach rauskommst, da spürst du noch, wie dein Körper das ausschwitzt, diese Liebe Gottes. Ich wünsche uns das, dass wir so in der Liebe Gottes baden. Das Leben im Überfluss, das ist Gottes Verheißung für uns. für alle, die ganze Sache mit ihm machen wollen. Leben im Überfluss? Klingt gut, oder? Aber was heißt das eigentlich? Das ist doch wieder so eine tolle christliche Formulierung. Komm, du kriegst das Leben im Überfluss. Aber was heißt das? Was ist das für ein Leben? Heißt das, ich habe ein Abo auf die Sonnenseite gebucht? Immer nur über grüne Wiesen im Sonnenschein spazieren? Hier auf der Erde noch nicht. Leben im Überfluss schließt Krankheit mit ein, schließt Unfall mit ein, schließt Not mit ein, Verzweiflung schließt es auch mit ein. Und das ist bitteschön kein Fehler im System. Da hat Gott nicht irgendein Irrtum, ist ihm kein Irrtum unterlaufen. Das ist das Leben. So ist das ganze Leben mit allen Gefühlen. Das Krasse ist aber, Jesus beamt uns da nicht raus, der kommt rein. Der kommt aus der Ewigkeit in die Zeit und begegnet uns genau da. Die Liebe Gottes zu dir, die kannst du nicht von den äußeren Lebensumständen deiner momentanen Situation ableiten. Und wenn es gerade scheiße aussieht in deinem Leben, heißt das nicht, dass Gott dich vergessen hat. Du wirst das vielleicht erst im Rückblick erkennen, dass Gott in den Zeiten ganz nahe bei dir war. So wie das gestern die Sibylle gesagt hat. Wertlose Zeiten, die am Ende aus Gottes Sicht betrachtet sehr wertvoll gewesen sind. Überfluss, den Gott uns schenkt, das Leben in der Fülle. 4 Sachen möchte ich euch dazu nennen. Das erste ist, du bekommst Sinn. Du bekommst die Antwort auf die Frage nach dem Sinn in deinem Leben. Du weißt, dass du in Jesus einen tieferen Sinn, eine Aufgabe hast. Du weißt, wofür du lebst. Du musst nicht mehr auf eigene Rechnung leben. Du kannst auf seine Liebe leben. Du hast in Gottes Herz hineingesehen. Und diese Liebe, die du da gesehen hast, die kannst du mit anderen teilen. Das zweite ist Vergebung. Was dich fertig macht oder womit du noch nicht fertig geworden bist, kannst du ablegen. Kannst du bei ihm loswerden. Was dich trennt von Gott, ist überwunden. Jesus hat das ein für alle Mal am Kreuz ausgelöscht. Du kannst dir der bedingungslosen Liebe Gottes sicher sein. Und ich weiß, was ich da sage. Das ist manchmal ein Wort gegen den Augenblick. Manchmal ein Trotzglaube, auch wenn ich das gerade nicht erfahre. Vergebung. Wir feiern gleich Abendmahl. Nimm das als Vergebungsmahl. Ganz bewusst für den Neuanfang. Drittens, Orientierung. Durch die Bibel bekommst du einen Wegweiser durch dein Leben. Viele kaufen sich ja heute Navi, um irgendwie durch das Straßennetz zu kommen. Gott schenkt uns kein Navi, kein Zettel, der vom Himmel kommt, wo alles genau draufsteht. Er gibt uns einen Atlas. Er legt uns den Atlas in die Hände und sagt, es gibt viele Wege. Und viele Wege werden viele Überraschungen für dich bereithalten. Und ich bin der mitgehende Gott. Du findest in der Bibel Orientierung. Du findest in der Gemeinschaft mit anderen Orientierung. Wenn wir uns gegenseitig einander zumuten, wie hier auf dem Badentreff, dass wir uns begegnen und uns gegenseitig weiterhelfen. Du erlebst Korrektur und Hilfe. Und drittens, viertens, das letzte, Verantwortung. Auch das gehört zu einem Leben in Fülle. Verantwortung zu haben und zu übernehmen. Du bist aufgefordert, deine Gaben einzubringen. Du hast etwas zu geben für die Gemeinschaft. Ich möchte mal bitten, dass alle Homegroup-Leiter, alle Mitarbeiter, die hier irgendwie mitgearbeitet beim Badentreff, jetzt mal aufstehen. Und einen fetten Applaus. Dankeschön. Und ich träume davon, dass in 1, 2, 3, 4 oder 5 Jahren Leute von euch hier stehen als Homegroupenleiter, vielleicht hier vorne als Prediger, als Musiker an der Technik, dass ihr eure Gaben einbringt. Ihr habt etwas zu geben für diese Gemeinschaft. Du kannst das Gesicht dieser Welt verändern und du bist davon dazu aufgerufen. Gott ruft dich dazu auf. Er hat dich begabt und er möchte dich gebrauchen, um diese Welt zu verändern. Und du bekommst ewiges Leben. Ja, der christliche Glaube hat eine himmlische Dimension. Paulus schreibt, wenn der Glaube an Christus uns nur für dieses Leben Hoffnung gibt, dann sind wir die bedauernswertesten unter allen Menschen. Da kommt wirklich noch eine himmlische Dimension. Aus der Offenbarung. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen. Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird alle ihre Tränen trocknen und der Tod wird keine Macht mehr haben. Leid, Klage und Schmerzen wird es nie wieder geben, denn was einmal war, ist für immer vorbei. Der auf dem Thron saß, sagte, siehe, ich schaffe alles neu, und er forderte mich auf, schreib, was ich dir sage, alles ist zuverlässig und wahr. Und weiter sagte er, alles ist in Erfüllung gegangen. Ich bin der Anfang und ich bin das Ziel, das A und das O. Allen Durstigen werde ich Wasser aus der Quelle des Lebens schenken, und wer durchhält und den Sieg erringt, wird das alles besitzen. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein. Manche von euch werden das ganz tief empfinden. Abwischen alle Tränen. Kein Tod, kein Geschrei, kein Leid mehr. Was für eine Welt. Das ist die neue Qualität. In der Ewigkeit, im Himmel, in Gottes Welt, in der Perfektion. Wenn du dich schon immer gefragt hast, was macht Jesus eigentlich jetzt, nachdem der irgendwie nach Tod und Auferstehung und Himmelfahrt, was macht er eigentlich da oben? Sitzt der jetzt da mit Gott und Heiligen Geist und spielt Skat? Was macht Jesus? Mit was ist der beschäftigt? Kannst du dir vorstellen, dass Jesus beide Hände voll zu tun hat? Vollauf beschäftigt ist, Wohnungen einzurichten. Eure himmlischen Wohnungen einzurichten. Da steckt Jesus seine ganze Liebe rein. Der sitzt nicht tatenlos irgendwo im Himmel, langweilt sich in seiner Ewigkeit. Der ist voll beschäftigt. Denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich nicht zu euch gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich kommen und euch zu mir holen. Dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Das macht Jesus jetzt. Er ist voll beschäftigt als Raumausstatter für deine Wohnung. Aber die Verheißung, ich komme wieder, die hat er darüber nicht vergessen. Die hat er nicht vergessen. Jesus Christus, der auferstandene Herr dieser Welt und meines Lebens, wird wiederkommen. Kommt aus seiner Ewigkeit zurück in diese Zeit, um seine Leute zu sich zu nehmen. Und er wird die Tür öffnen und er wird dich mit liebevollem Blick angucken und er wird dir sagen, willkommen zu Hause. Amen.